Ich könnte das gar nicht alleine hören. Das ist doch so, so bestürzend und so eng und so weit und so hoch und so tief. Wie kannst du denn Mahler hören? Ich hätte Angst, mir passiert was.
Hallo, hier ist das Pudelskern und heute reden wir über Gustav Mahler und Metal. Dazu haben wir zwei fantastische Gäste hier, Ingo Metzmacher und Charlie Hübner.
Charlie Hübner ist Schauspieler und den meisten von euch wahrscheinlich bekannt als Kommissar Bukow aus dem Polizeiruf oder aber durch einen seiner Filme, denn er dreht auch selbst, zum Beispiel über Antifa-Bands wie Feine Sahne Fischfilet. Außerdem ist er bald in der Serie Wacken zu sehen und was viele nicht wissen, ist, er hat einen Pudel, ist großer Fan von Gustav Mahler und wäre um ein Haar selbst Dirigent geworden.
Ingo Metzmacher hat keinen Pudel, dafür hat er es als Dirigent geschafft. Er ist Aktivist für neue Musik und Intendant bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Hier geht bald sein absoluter Jugendtraum in Erfüllung, denn er dirigiert zum ersten Mal in seinem Leben die 8. Sinfonie von Mahler. Die ist ein gigantisches Mammutwerk und wird auch die Sinfonie der Tausend genannt. Deswegen fanden wir es natürlich naheliegend, die Verbindung von Mahler nach Wacken zu ziehen.
Wir haben das Gespräch live, aber in etwas bescheidenerem Rahmen geführt, in einer Weinbar in Hannover. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, über das Böse, über Liebe und Geheimwaffen und wir haben auch versucht, den beiden zu entlocken, wie es um ihre spirituelle Seite steht.
Wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz und wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Charlie Hübner und Ingo Metzmacher. Warum ist Mahler geil, Charlie?
Also ich hatte heute Morgen mit meiner Agentin ein langes Gespräch, deren Vater war Kunstkritiker. Großer Mann, hat ganz große neue, viel Kunst entdeckt, 70er, 80er Jahre, großer Maler-Fan, wollte Dirigent werden auch. Und der hat dann immer, wenn er, das hat sie mir erzählt, also ist die Antwort auf die Frage, der hat immer, wenn er das Gefühl hatte, er muss einmal zu sich kommen und diesen ganzen Alltag verdauen, 4 Kinder, 5 Kinder und dieser anstrengende Beruf, Nachkriegszeit und so weiter, dann hat er die Jalousien runtergemacht in so einem Professorenbungalow da im Ruhrgebiet, es war dann die Abendstunde, hat das Licht angemacht, hat die Schallplatten von Gustav Mahler aufgelegt und hat sich vor die Fensterscheiben, die ja dann wie Spiegel waren, gestellt
und dirigiert.
Hat Gustav Mahler dirigiert. So, sie hat dann heute zu mir gesagt, sag mal, wieso hörst du eigentlich Mahler? Ich könnte das gar nicht alleine hören, das ist doch so, so bestürzend und so eng und so weit und so hoch und so tief. Wie kannst du denn Mahler hören? Ich würde das alleine, ich hätte Angst, mir passiert was. Und ich sagte, ja, ich weiß auch nicht, ich habe in der Zeit Rammstein entdeckt und Metallica gehört, Tom Waits und von Václav Neumann die Einspielung aus Prag, die habe ich mir auf Walkman überspielt und bin mit Gustav Mahler durch die Mecklenburger Wälder, der Einstieg war natürlich die 5. und habe dann aber sie alle abgearbeitet und dadurch habe ich, glaube ich, diese Zustände nicht gehabt, sondern ich war ganz früh, wenn man das dann immer liest, wie er es wohl erfunden hat, auch diese sommerlichen Kompositionspausen und so, in der Natur. Und dadurch ist das für mich wie so eine Heimat geworden tatsächlich. Es sind ja jetzt auch schon 30 Jahre. Und deswegen ist er geil, weil er Heimat ist. So, jetzt sind wir in deiner Heimat, Ingo.
Also ich bin ja, wie sagt man, professionellement déformé, oder wie sagt man, Deformation professionell, so rum. Ich höre natürlich die Musik anders. Erstmal ist es eine hemmungslos subjektive Musik, finde ich. Das hat ja viele auch gestört. Aber ich finde natürlich Mahler auch sag mal, rein, wie die Musik gemacht ist, finde ich schon fantastisch, weil er das Orchester irgendwie ganz anders benutzt als alle Komponisten vor ihm. Man muss sich vorstellen, dass eigentlich bis Bruckner, Brahms, auch noch Reger und Wagner sowieso, wenn das Orchester eine Dynamik hat, dann spielen alle, haben Forte und manchmal kann es sein, dass die Blechbläser nur Forte haben und der Rest Fortissimo, um dann eine Balance herzustellen. Aber bei Mahler kommt es sehr oft vor, dass die einen Instrumente haben Piano, die anderen haben Fortissimo, die anderen sind irgendwie gestopfte Hörner, grelle Klänge. Ja, das ist so, das Orchester wird viel individueller eingesetzt. nicht so als große, bombastische Einheit.
Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Raum für Individualität tut in so einem riesigen Kollektiv ja wahrscheinlich ganz gut, ne?
Ja, ich glaube, das ist eine Zeiterscheinung auch. Also das gibt mehr Tiefe, es gibt mehr im Klang, viel mehr Profil.
Was würdest du da hören an der Stelle? Welche Sinfonie, welcher Satz?
Ach so, ja, da müsste man eine Durchführung hören von irgendeinem Sinfonie, ist ja eigentlich egal welche. Ja. Ersten Satz, erste Maler, fünfte Maler. Nee, ich muss auch bei Mahler immer dran denken, dass irgendjemand mal, oder er hat es selber gesagt, dass er als Kind immer auf dem Jahrmarkt war. Und damals auf dem Jahrmarkt haben an jeder Bude, irgendwie auf dem Jahrmarkt, gab es irgendwie Musik. Und zwar nicht aus dem Lautsprecher, sondern die wurde wirklich gemacht da. Mhm. Da waren Musiker, die haben gespielt. Und das hat ihn unglaublich interessiert, ja, diese Verschiedenheit der Musiken zu hören und da in der Mitte zu sein.
Das hört ja auch nicht mehr auf. Also, dass du so einsteigst, du wirst ja irgendwie permanent abgeholt, immer so ein Ticken, jetzt mal auf der reinen psychologischen, so, was wir in unserer Arbeit dann immer versuchen, den Zuschauer so zu hocken, dass er nicht loslässt. Du wirst ja immer genau den Moment vorher abgeholt, wo du meinst, das Muster zu erkennen. Jetzt gar nicht musikalisch, das kann ich ja gar nicht deuten, ne? Aber jetzt gerade, es geht ja gleich wieder los. Also die Trompete setzt wieder an, es wird noch schriller. Dann versucht das nochmal zu beschwichtigen. Das Ganze heißt Trauermarsch und ich weiß damals, ich habe mich da auf die Schauspielschule vorbereitet und dachte, wieso steht da Trauermarsch drüber? Das ist ja gar kein Trauermarsch, das ist ja eigentlich, also entweder es ist ein Weinkrampf, ein Heulkrampf oder es ist eine totale wütende Empörung, aber es ist nicht ein Trauermarsch, wie ich in Mecklenburg auf dem Friedhöfen erlebt habe.
Also vom Gestus her ist das schon ein Trauermarsch, das kann man so sehen, aber ich würde dir zustimmen, es hat auch große Verzweiflung, ja. Es ist, ja, genau, ist wie ein Schrei.
Und das ist ja noch nicht der Höhepunkt gewesen.
Nein, natürlich nicht. Das ist nur der
Prolog gewesen.
Aber mit dieser einfachen Melodie und mit dem Verzweiflungsschrei sind wir eigentlich auch wieder bei Metal. Ne? Du hast ja uns erzählt, dass Gustav Mahler so vor recht langer Zeit schon in deinem inneren WG-Zimmer bezogen hat, zusammen mit Slayer wahrscheinlich.
Ja, genau.
Wie sah es da aus, frage ich mich.
Wie, hast du ein Bild von Mahler?
Ja, Mahler. Ich hatte relativ früh Mahler, Tschechow, Kubrick und dann die ganzen Metal-Päpste. Das war irgendwie, ich weiß, es war reine Intuition, pures Glück sozusagen.
Finde ich gut.
Und ja, er hat natürlich genau mich da getroffen. Ich komme ja vom Sport, ich bin ein extrovertierter Mensch. Und er hat mich genau sozusagen da gekriegt, wo andere dann vielleicht mit Drogen loslegen oder so. Er hat mich genau, er beruhigt mich so. Also diese, in dieser Ekstase oder auch dieses laut Mitsingen zu Hause oder was die Agentin erzählte von ihrem Vater, dieses sich auch als Laie mit dem Dirigentenstab vor der Wohnzimmerscheibe auszutoben, da ist ja so viel emotionale Kraft drin, auch in den stillen Sachen. Das ist auch, ich habe auf der Herfahrt natürlich auch in die Achte wieder reingehört, dieser ganze erste Teil vom zweiten Teil, das ja. Ist so, das ist, das trägt, das ist ja ganz ruhig, unglaublich geführt. Dum, 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 das ist ja Fausts Aufstieg irgendwie, die Wanderung durch den Wald. Und es, er hat so ein inneres Takt-Timing, was, wo ich als Seele komplett ähnlich abgeholt werde, eben wie bei den großen Platten von damals Metallica und Slayer.
Ich glaube, der Fairness halber müssen wir auch mal reinhören. Ne? Slayer, du hast gesagt.
Das ist aber ein guter Kontrast jetzt.
Ja, super gut. South of Heaven, du darfst den Track aussuchen. Ich hab
muss den Titelsong, das ist der einzige.
Der Titelsong, okay.
Wird gesungen.
Ist das für dich auch eine Möglichkeit, sich zu regulieren? Weil so Mettler sind ja eigentlich ganz nett, wenn man so näher hinschaut, oder?
Naja, das, also ich glaube, auch da gibt es dann auch Ausfälle in die und die Richtung, aber es ist jetzt, um das mit Wacken gleich auch mal aufzumachen, das Fass, es ist, gilt als das friedlichste Rockfestival bekanntermaßen. Und wir haben jetzt im Sommer da ja eine Fernsehserie gedreht und es war sehr friedlich. Das muss man, also es ist, ich glaube, es ist genau dieser Moment, dass durch dieses Aufeinandertreffen von Rauschmitteln und dieser Aggression, die die Musik sucht, sozusagen wird alles, was da an vorhanden ist, wird in diesen 5 Tagen komplett abgearbeitet.
So fürs Jahr reicht das dann.
Die fahren nach Hause und sehen, aber es folgt. Und das ist heftige Musik. Also klar, es ist auch manchmal echt nervig, es ist auch sehr oft sehr einfallslos. Aber es gibt eben Meister, die waren in ihren besten Jahren damals. South of Heaven ist eben die Geschichte, wie man, es ist eben auch eine sehr textkritische Auseinandersetzung um diesen ganzen Kapitalismus an der Westküste in den USA. Das ist ja nicht nur Stumpfsinn. Ja, es ist ein gutes Regulat auf jeden Fall. Aber Mahler hatte auf jeden Fall was aufgestoßen. Durch Mahler bin ich dann bei Bruckner und Brahms und so dann erst gelandet, bin dann aber auch von denen wieder schneller weggerudert. Und bei ihm bin ich irgendwie echt hängen geblieben. Und das ist, um jetzt mal den Bogen zur Achten zu schlagen, bei der Achten finde ich diesen ersten Satz, da brauche ich echt deine Hilfe, Ingo, weil ich, wie du das erlebst, weil für mich ist es too much. Ich schaffe, hoffe, am 21. herzukommen und das live zu erleben, weil mein Eindruck ist, das ist das einzige Stück von Mahler, was ich kenne, wo die Einspielung nicht reicht, egal welche technischen Mittel du hast. Ich glaube, es ist nur live, fliegt dir das Ding wirklich um die Ohren. Ich finde, das ist ein gutes Gegenstück zu dem Metal. So, das, ist, das gibt Raum.
Naja, Vieni Creator Spiritus, ich meine, das ist ja auch eine zentrale Anrufung, ja? Ja. Aus dem Pfingsthymnus. Also er hat speziell diese Sinfonie, hat er gesagt, die hat er sozusagen im Rausch niedergeschrieben. Mhm. Also das wurde ihm sozusagen in die Hand gegeben. Also das ging sozusagen in 2 Monaten, war das fertig. Muss man sich auch mal vorstellen, das ist ein Wahnsinn. Und er hat, glaube ich, wirklich geglaubt an diesen Creator Spiritus. Ja, also das ist ja
den eher, Schöpfergeist oder den Heiligen Geist.
Ja, den Heiligen Geist. Und das ist ja auch eine große Geschichte. Ja, also wenn man den anruft, komm, Heiliger Geist, gib mir sozusagen die Eingebung, was zu schreiben. Also das soll natürlich auch irgendwie überwältigend sein. Ja? Also das, und der ganze erste Satz geht ja so letztlich.
Ja, ja,
und dann kommt erst im zweiten Satz, wird es dann stiller und ruhiger und Moll und sowas. Und dann wechselt er zu Goethe. Ne?
Ja.
Aber man hat dem Maler immer vorgeworfen oder man hat immer gesagt, wieso machst du jetzt den Pfingsthymnus im ersten Teil und im zweiten Teil die letzte Szene aus Faust 2? Wir haben ganz ursprünglich mal daran gedacht, ob wir zwischen den beiden Stücken, den beiden Teilen noch was spielen.
Ah ja.
Mhm. Ja, das haben wir jetzt aber wieder
aufgegeben.
Jetzt
kommt ja eins zum anderen.
Ja, weil scheinbar die Themen so verschieden sind. Aber die Musik fasst es eben doch zusammen.
Was ist denn der Kern?
Ja, ich glaube, es ist klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist die Kraft der Liebe, die das zusammenhält. Ja, also er hat diesen Schöpfungsvorgang, das war für ihn was Heiliges. Also der Vorgang, vielleicht gar nicht an den Heiligen Geist als geglaubt, aber der Schöpfungsvorgang war für ihn was Heiliges, der etwas mit damit zu tun hat, wie man auch liebt. Und für Faust, in meinem Verständnis, wird er gerettet, weil er geliebt wird. Also die Kraft dieser, die größer ist, als die eben Dinge überwinden kann.
Ich weiß nicht, wie du es erlebst in deiner Arbeit, aber bei uns gibt es diesen Moment in einer Probe oder vor der Kamera, wo du auf einmal merkst, nackter geht der Knochen gerade nicht abzunagen. Oder Rick Rubin, der große Musikproduzent, unter anderem auch Slayer, aber auch Adele, hat immer gesagt, erst wenn es nichts mehr wegzunehmen gilt, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, jetzt haben wir was geschaffen. Das finde ich einen coolen Satz. Und der kam bei mir gerade hoch, als du von diesem heiligen Moment der Schöpfung sprichst, also dieser Schöpfungsgeist. Du sagst, okay, alles andere ist Eitelkeit oder Intuition oder Style oder Mode. Aber wenn etwas so bei sich ist, dass es immer wie so ein Diamant ist.
Auch zeitlos eigentlich.
Dann kriegst du eine Zeitlosigkeit und dann reden wir von Liebe, dann reden wir von Erhabenheit. Da haben wir auch alle mal Blinker in den Augen oder Beben in Herzen. Da können wir drauf sein, wie wir wollen, besoffen sein, wie wir wollen oder nüchtern, wie wir wollen. Aber es ist immer ein geschöpfter Moment aus dem Fluss der Zeiten und der Dinge, so würde ich das beschreiben. Und da hört Goethe, also Faust, nicht auf. Und das war Goethes Sehnsucht bis zum Ende. Der war Wissenschaftler, der hat Farbenlehren erstellt. Der war Mafiosi, Geheimrat, Schriftsteller, Liebhaber.
So, Ehemann.
Ehemann, ja. Vater. Was ist eigentlich aus dem Sohn geworden? Und das war eben bei Gustav Mahler ja auch das Krasse. Also ich meine, er ist nur 51 geworden. Ich bin jetzt gerade 50 Jahre und 3 Monate alt. Und ich befasse mich gerade mit, weil wir ja nur auch an ihm dran sind, wenn man das Foto sieht, das letzte von ihm, es ist erschütternd. Also es ist 51 Jahre ist der Mann. Ich meine, es wäre jetzt nicht alles.
Nein, der hat gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Der war ja, das darf man ja nicht vergessen, er war ja nicht in erster Linie Komponist, er war ja vor allen Dingen Dirigent.
Ja.
Und er hat in der Wiener Staatsoper fast jeden Abend dirigiert, als er da Chef war zum Beispiel. Das ist ein Wahnsinn, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Hat er die Achte auch als seine Messe beschrieben?
Ja.
Das ist ja ziemlich spirituell, es klang schon durch. Er war jüdisch, hat sich aber auch sehr für katholische Mystik interessiert. Was sind für euch spirituelle Momente? Könnt ihr das nachvollziehen? Findet ihr das auch in eurer Arbeit?
Also ich habe einen gewissen Hang zur Spiritualität, möchte ich gerne zugeben. Also ich dirigiere gerne Musik, die eine Botschaft hat zum Beispiel, also über Text. Das war mir immer sehr wichtig. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufführung, weil das, ich finde, das trifft schon so einen Kern des Pudels. Ja. Habe ich jetzt
sehr
gar nicht dran gedacht. Das trifft irgendwie so einen Kern von meiner Arbeit und das ist einfach mehr als nur Musik, sagen wir mal so.
Wir hatten jetzt, ich durfte jetzt Uwe Jonsson lesen.
Du musst noch was zur Spiritualität sagen.
Ja, genau, darauf will ich da hinaus.
Ach so.
Und Uwe Jonsson ist so ein bisschen in der Literatur das, was Mahler für mich in der Klassik ist. Und da ist was passiert, apropos Spiritualität, was ich vorher ganz selten erlebt habe. Also im Film erlebt man es eigentlich nur zwischen Kamera und sich selber und im Theater gibt es diesen magischen Moment im Sprechtheater, wo das Publikum man selber in so eine Schwingung gerät. Aber bei Uwe Jonsson ist was passiert, was sozusagen noch krasser ist. Und zwar liest du so los. Und Jonsson ist ganz schwer zu lesen, weil der hat einen indirekten Ton, zitiert immer direkt. Und es ist eine ganz klare Syntax, die er vorgibt. Und wenn du zu schnell bist als Spieler, und ich bin ein hektischer Mensch, dann kommst du nicht in diesen Takt. Also bin ich immer nur im Korrelat. Also ich bin immer nur im Ausgleichen von, ich muss langsamer sein oder jetzt bin ich ein bisschen zu ausgestellt langsam. So, und dann gibt es auf einmal den Moment, dass es dich trägt. Dass auf einmal, wie der Uwe auf einmal so macht. Jo, mein Junge, nur hätt du dat, ne? So. Und dann liest du am Stück ohne Unterbruch 15, 20 Seiten. Und das ist dann echt, das ist auch irre, was im Kopf los ist, weil vor mir läuft wirklich nicht, ich sehe die Buchstaben nicht mehr, sondern vor mir findet wirklich sehr aus dem Nähkästchen der Film statt. Ich sehe richtig, mein inneres Hirn sieht Bilder, Vorgänge, da geht jemand lang und es ist, als würde ich es ablesen, wie so ein Magic Eye. Und das ist das, was ich an so, bei so großen Aufnahmen, wenn ich die dann zu Hause mit meinem dicken Kopfhörer höre, bei Tennstedt habe ich das oft, mit London, bei Mahler auch, dass ich dann wirklich wie so getragen werde. Und das ist für mich dann so was Spirituelles, weil das ist ja so ein geprügelter Begriff auch. Und wenn du aber wirklich tatsächlich in die Höhe getragen wirst, dann finde ich es ein solches Geschenk, das können wirklich, kann vor allem Literatur, Kunst, Musik.
So. Die sind selten, ne?
Ja. Ja, nicht diese, so oft, wie Momente, man sich ja gerne erwünscht.
Aber das ist eigentlich genau das, was Mahler schreibt über den Schaffensprozess der 8. Sinfonie. Ne? Man hat das Gefühl, es schreibt oder es spricht, das passiert so, aber man ist da jetzt gar nicht mehr so richtig im Tun drin. Wenn es gerade nicht so läuft, ne, kann man sich dann im Schauspiel auch so gut hinter Technik verstecken wie in der Musik?
Ja, das geht schon. Also ich habe es eigentlich versucht, immer zu meinen. Aber das geht natürlich. Also ich war ja wirklich noch Schauspielschule und Technik und Sprecherziehung und Stimmbildung und sowas alles. Das verschwindet ja auch gerade, aber, und das ist auch echt überhaupt nicht en vogue, sondern total altmodisch und eher irgendwie unstylisch so. Aber das hilft natürlich, wenn du da unten eine Regie hast, die du echt gar nicht teilst und das Stück findest du jetzt auch eher mittelmäßig bis drunter. Klar, dann zimmert man sich irgendwie eine Pointe, findet irgendeinen Untertext und man so, aber das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Also dann versuche ich lieber, das nicht zu machen. Nee, weil es ist so, du verdrödelst so im Kopf, man wird so, also ich kann das gar nicht mehr, man verdörrt so. Es ist wie so ein Obst, was dann einfach nicht schnell genug gegessen wird.
Ich hab ja angefangen sehr viel mit moderner Musik, weil ich da das Gefühl hatte, ich bin wirklich nötig, ja. Ich muss, ohne mich klappt das nicht, ja, wegen der Taktwechsel. Gibt es beim Mahler übrigens auch ziemlich viele Taktwechsel. Und wie dirigiert man zum Beispiel etwas, wo die einen laut und die anderen leise spielen? Ja? Also das kann man eigentlich gar nicht. Also verstehst du, das kann man einfach nur sagen. Kann man sagen, Leute, ihr müsst leise spielen. Ne? Ja, man kann nicht so und gleichzeitig mal. Das geht ja nicht. Also Richard Strauss hat mal gesagt, dirigieren ist das Tempo angeben, und dafür sorgen, dass es gehalten wird. Ja. Ich finde, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Also die Tempofrage ist sehr wichtig fürs Timing. Also Timing ist ja bei euch auch wichtig im Schauspiel, ja, weil ihr müsst das ja immer erst erfinden. Wir haben wenigstens eine Vorgabe, aber man kann sich da auch gewaltig täuschen. Und wenn man sich täuscht, rettet man den ganzen Abend nicht. Ja. Das ist echt ganz schlimm.
Aber zum Beispiel bei den großen Dichtern, also unter anderem eben vor allem Joachim Wolfgang Goethe, nee, Johann Wolfgang Goethe, aber auch Kleist oder Shakespeare, da ist eine krasse Metrik drin. Ne? Wenn du das, ist ein bisschen wie Techno, wenn du das ans Herz, ja, wenn du es am Herz orientierst, weil Shakespeare ist natürlich der Versuch des 20. Jahrhunderts irgendwann gewesen, wir gehen in die Psychologie nach dem Nachkrieg, nach den ganzen Verwerfungen, wie analysieren wir den Menschen und du merkst immer, da kannst du die Hälfte streichen, weil das liegt alles in der Sprache. Wenn du das aber nicht streichst, sondern einfach nur sagst, ich lese das einfach in dem Tempo, wie es da geschrieben steht, wie man normal spricht, so wie wir jetzt quatschen und einfach den Text durchzieht und die Pausen, das ist ja alles diktionatorisch, so haben wir es noch gelernt an der Ernst Busch, auch ein Komma heißt was, ein Komma am Versende ist was anderes als kein Komma. So, das ist eine andere Art von Pause. Im Komma im Vers ist was anderes als ein Gedankenstrich. Wenn du den Takt dir dann noch angucken magst, auch Heiner Müller macht das noch, Brecht macht es auch noch, dann kommst du, und Jonsson eben auch ganz stark, dann kommst du in eine andere Metrik, die steht im Verhältnis zum Herzrhythmus, Techno. Und dann hast du auf einmal doch eine ziemlich klare Vorlage, wenn du die technisch hältst Und jemand wie Frank Castorf, der sogenannte Berserker, hat das total drauf. Der weiß genau, wo der Takt liegt. Der kann dir die Texte, der kann dich dann schneller und langsamer machen, aber er weiß, das ist eigentlich gemeint. Und das ist total toll, weil dann wirst du wieder getragen als Spieler. Nur das vergeht, das Wissen darum vergeht. Das ist wie so eine Alchemie, die verloren geht. Leider.
Ist ja wie so ein Geheimwissen. Wir wollen ja auch immer Geheimnisse verraten bei des Pudels Kern. Was ist denn Mahlers Geheimwaffe aus eurer Sicht?
Naja, das ist das. Also, ah, jetzt kommt, das macht Spaß. Dahinter steht natürlich wie so eine Absicht, ne? Und das weiß ich gar nicht. Also wie ich den bis jetzt erleben darf, den Gustav Mahler, durch all diese dicken Bücher, die man sich dann so reinbrezelt ins Gehirn über 3 Jahrzehnte, habe ich das Gefühl, der hat eine innere Kraft. Es gibt bei Seethaler im Buch der letzte Satz, diesen schönen, das hat er irgendwo gefunden. Da sagt die Mutter: Gustl, du bist einfach nur ein Musiker. Du kannst nicht leben, du kannst es nicht mit den Frauen. Du bist einfach nur ein Musikant. Und dahinter steht aber so viel. Also, so wenn ich.
Ist ja eine ganze Menge auch.
Ja, unfassbar. Also sozusagen, aber das hat ihn ja auch geplagt. Aber dieses. Und er macht ja am Anfang in dem Buch ganz toll, wie er über einen Dreiklang eines Vogels diese 3 Töne von der 9. findet. Und das ist so, wenn du sozusagen dafür brennst, wenn das ist, was dich erhebt, das ist das, was dich giert, sozusagen, wonach du begehrst, dann würde ich sagen, es ist keine Geheimwaffe, sondern dann kannst du einfach nicht anders. Und ja. Das kriegst du aber, so, das ist eben kein Skalpell oder wie gestern Abend haben wir wieder so einen Krimi gesehen, wo dann plötzlich einer noch ein Messer in der Hosentasche hat, wo ich denke, wann habe ich mal ein offenes Messer in der Hosentasche? Also irre, klug recherchiert. Und so, ne? Ja. Und in dem Sinne wüsste ich es auch nicht, aber ich habe das Gefühl, der Drang in ihm ist schon sehr magnetisch. Mhm. Hin zu den Tönen hin. Und er war ja ein krasser Goethe-Fan, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Das war ja wie ein Vorbild 100 Jahre vor ihm. Jemand, der so die Welt ausdeuten wollte wie Goethe, dass man als Musiker auf einmal sagt, ich gehe mit dem gleichen Ehrgeiz ins Rennen, mit mir selber. Dann würde ich sagen, ist das die zweite Triebwaffe. Mhm. So, aber
und man weiß es nicht. Man muss sich ja auch nur mal vorstellen, der hat das ganze Jahr, sagen wir mal, von September bis Juni gearbeitet als Dirigent, und zwar ununterbrochen. Dann fährt er in Ferien und was macht er dann? Schreibt eine Symphonie. Ja. Andere Leute würden einfach nur sagen, okay, ich spanne jetzt mal aus. Also der, wie Schönberg gesagt hat, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Ja. Also der musste wirklich, der musste schreiben, also das musste raus. Deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, aber diese Subjektivität der Musik, das finde ich schon ganz wichtig. Das ist auch, glaube ich, das, was dich so angreift. Also Bruckner zum Beispiel ist mehr...
vorgetragen.
So ein Bild, die Berge oder so. Hm.
Aber dieses Angegriffensein, das irgendwie rausbringen müssen, das betrifft ja auch Spieler dann, die du dann dirigierst, dass du dich im Falle der 8. als Organisator empfindest, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Muss ja jemand machen, sozusagen, weil das so komplex ist. Aber mich würde noch mal interessieren, weil du das auch gerade angesprochen hast, die Frage geht an euch beide eigentlich. Muss man nicht bis zu einem gewissen Grad auch das sein, zumindest in dem Moment, was die Musik erzählt? Oder der Text?
Das ist ja so eine Schauspieltechnik. Ne? Die einen, die sagen, du musst dich total identifizieren mit der Rolle, und die anderen, die sagen, du musst das Wissen einfach analysieren und dann spielen.
Ja, das eine, ist beides gefährdet das immer mehr sogar, dass der Narzissmus den Spielerinnen dazwischen kommt. Weil das eine ist, guck mal, was ich drauf habe. Ich kann mit einer ganz anderen Stimme reden, ich bin überhaupt nicht mehr erkennbar. Und das andere ist, ich stehe drüber. Also so. Und Brecht meinte ja immer, Brecht war eigentlich der Versuch, wie Stanislavski oder Strasberg würde in Amerika zu sagen, du musst genau wissen, wen du da spielst. Du musst eigentlich er sein können, aber auf der Show machst du es so aus der Hüfte. Weißt du? Und das ist eine ganz krasse Technik. Das ist total schwer.
Aber das ist auch der, sagen wir mal, dem hängst du auch eher an.
Naja, weil es mehr Raum gibt. Also ich meine, Frank Castorf hat es sehr weit getrieben. Jetzt gibt es ja auch so Leute wie Rüping oder so im Schauspiel, Christopher Rüping, die noch weiter gehen und dich als Spieler ins Zentrum stellen. Lars Eidinger ist auch sehr berühmt dafür, dass er sozusagen das durch sich durchzieht, wie so ein Filter sozusagen, der einfach durch sich als Person, ohne dass man es jetzt didaktisch benennt, die Sprache anders klingen lässt, das Thema des Stückes anders erscheinen lässt. So, das ist einfach, kommt, glaube ich, aus Amerika durch die Performance-Bewegung. Und es ist auf jeden Fall, ich würde immer sagen, das hängt vom Thema des Stückes und von der Regie ab, wie man, welche Spielweise man sich da zimmert. Ich finde, man muss als Schauspielerin und Schauspieler das alles drauf haben. Man muss Stanislavski können, man muss Strasberg können, man muss Brecht kennen und man muss auch selber ohne jede Vorgabe von außen auf der Bühne zurechtkommen. Das ist, glaube ich, der moderne Schauspielerbegriff. Aber die Frage wollte noch was anderes. Jetzt hast du mich echt durch eine zweite Frage echt ganz schön in die Sackgasse getrieben.
Entschuldigung.
Nee, alles gut. Du wolltest ja woanders noch hin mit der Frage. Die Gefahr ist ja bei uns Spielern immer, und da bin ich auch lange anheimgefallen, dass man das auch immer gerne delegiert an den Dirigenten oder an die Regie, und die ganzen Kulturjournalisten der letzten Jahrzehnte haben das ja immer sehr verstärkt. Interessante Interpretation von Ingo Metzmacher, toll umgesetzt von Christoph Marthaler. Also immer so dieses, wo du sagst, ja, aber die Kolleginnen da oben sind doch jetzt keine Schränke und keine Straßenbahn, die man so hin und her schiebt. Die haben ja alle mitgewirkt. Gibt sicher auch Schränke und Straßenbahnen. Aber in der Arbeit, die ich bisher leisten durfte, ich finde nur manchmal dieses Propagandistische dahinter so blöd. Ich glaube, deswegen weiche ich auch schon wieder aus. Sondern es soll eher im Zwischenraum wieder was anderes entstehen, was durch das, was du erarbeitest mit den MusikerInnen und was die Regie und was wir Spieler dann verkörpern, da entsteht ja wie so ein Dreiraum, so ein Dreieck. Und das ist eigentlich das, um was es dann gehen könnte. So zum Beispiel. Als erste Antwort auf diese schwere Frage.
Lass uns das nochmal anschaulicher machen. Wenn jetzt, also extrem, Frauenmörder, Fritz Honka.
Ach so, ja. Goldener Handschuh, Hamburg.
Ja.
Also ich habe Fritz Honka, diesen Massenmörder aus Hamburg, der hat sehr alte Prostituierte umgebracht und so. Heinz Strunk hatte das Buch geschrieben und die kamen da nur an, die drei Jungs von Studio Braun, willst du das machen? Und ich dachte, naja, es bringt dir jetzt nichts, wenn ich bin sozusagen 1,92, Honka war so groß wie Messi, war total mager und hatte zum Schluss, aber wirklich erst durch diese ganzen desolaten Zustände, in denen lebte, so eine totale Nase und hat permanent den Rost ziehen müssen, weil der ihm immer lief, weil alles kaputt war. Und hat krass gewechselt und gelispelt. Jetzt kannst du sagen, okay, ich spiele es genauso, da bin ich die totale Fehlbesetzung, weil ich bin 30 Zentimeter zu groß und bestimmt 50 Kilo zu schwer. Dann sagen die, naja, aber wir überhöhen dich. Und dann habe ich mir gedacht, man muss aber die Geschichte erzählen, der war ja auch hier in der Nähe von Hannover, wie er zu dem geworden ist. Wenn ich jetzt nur den Effekt erzähle einer kaputten Biografie, ist für mich als Spieler total langweilig, sondern mich interessiert eigentlich nur dieses eine Kapitel, wie dieses Kommunistenkind aus Leipzig nach dem Krieg, weil Geld fehlt, sich verdingen muss, so hieß das ja früher, dann zu Bauern kommt bei Hannover, dort gut geführt wird. Dann zu Bauern kommt nach Lüneburg, dort noch besser geführt wird. Dann stirbt er, dann kommt er zu einem Bauer nach Bilwerda, südöstlich von Hamburg, und wird massivst vergewaltigt mit Gegenständen und auch vom Bauern selber. Und es gibt ein Foto vorher und ein Jahr später, und das sind zwei völlig verschiedene Gesichter. Und dann habe ich gesagt, das ist das, wo ich dann andocke. Und ich sage, mich erzählt dieser Moment, wo ein Mensch, der, wie wir alle, unschuldig geboren in die Welt kam, versucht hat, in den Umständen zu überleben und wird durch sozusagen sozialen, krassesten Missbrauch zu einem Täter, der am Ende so pervers agiert hatte, dass ich ihm eigentlich gar kein Mitleid mehr zusprechen kann. Das ist dann meine persönliche Haltung. Die ist aber nicht, die sind böse, das ist ein Opfer. Das finde ich so nicht so interessant. Bleibt so zweidimensional. Weißt du, was ich meine?
Naja. Das ist so wie Partiturstudium, ne? Wenn du dir das Leben anguckst von.
Ja, genau.
Und woher kommt der eigentlich her? Also Recherche.
Vorarbeit.
Vorarbeit, genau.
Ingo, bist du gar kein Schauspieler beim Dirigieren? Viele deiner KollegInnen sehen das ja vielleicht ein bisschen anders. Es scheint zumindest so.
Wir nennen keine Namen.
Also wenn du das Gefühl hast, du wedelst mit deinen Armen und die spielen irgendwie und dann, das ist ja gar nicht schön. Also dieses Gefühl, dass das Orchester dir wirklich folgt, ja, und das machst, was du zeigst, das ist ein wunderbares Gefühl. Ne?
Willst du deine Gefühle denn übersetzen, die du empfindest bei der Musik?
Ich weiß nicht, ich habe da immer so ein bisschen Probleme. Ich finde, Musik ist so eine wunderbare Sache und sie ist so komplex und man ist eigentlich, wenn man dirigiert, vor allen Dingen beschäftigt mit bestimmte Leuten Einsätze zu geben, Ja, man ist mit technischen Dingen beschäftigt eigentlich die ganze Zeit.
Aber ein Sforzato, dass du dann gibst, das kann brutal sein, das kann auch böse sein. Das kann man mit dem Timing und mit der Geste, in der man das gibt, kann man das beeinflussen.
Meinst du?
Ja.
Ich denke beim Sforzato nicht darüber nach, ob das, wie hast du gesagt, böse oder?
Alle möglichen darüber Facetten davon gibt es. Darüber habe ich
noch nie nachgedacht, da muss ich ja jetzt ganz nochmal ganz.
Angenommen, das steckt in dem Stück irgendwie drin, ja, so ein Faust zum Beispiel steckt da irgendwo drin oder auch ein Mephisto und da steht ein Sforzato, das kann man erstmal rein technisch einfach als Akzent, dann wird es
ja,
da immer schnell laut, aber das Böse zu machen könnte ja inhaltlich Sinn machen und das ist dann so eine Nuance, die müsste ja von dir kommen. Ne?
Ja, das stimmt schon, aber also Bernstein hat ja wunderbar, es gibt diese Vorlesung, die er in Harvard gehalten hat, das ist ganz wunderbar, wo er eben sagt, dass, was Musik eigentlich ist, wie entsteht Sinn in der Musik. Ja. Weil ein Ton an sich ja erstmal ist nur ein Ton. Und er führt das sehr ausführlich aus, das finde ich ist auch ganz wunderbar, jedenfalls am Ende des Tages kommt raus und das finde ich auch ganz wunderbar, dass Musik, Sinn in der Musik, also Sinnfälligkeit in Musik entsteht aus dem Zusammenhang von Tönen. Also es geht, oder Cage hat gesagt, Musik ist etwas, wo etwas klingt und danach kommt was anderes. Ungefähr, ich glaube, es ist nicht ganz richtig, was sie gesagt hat.
Hast du noch mehr Philosophen?
Nein, das sind ja beides Musiker.
Ich weiß.
Und das heißt, was ich sagen will, ist, es kommt auf den Kontext an. Es gibt nicht den einen Moment, der böse oder was auch immer ist. Es kommt immer auf den Kontext an. Wo kommst du her und wo gehst du hinterher hin? Das ist im Schauspielen auch so. Du musst mit dem leben, was dir dein Partner vorher, Partnerin auf der Bühne anbietet. Und wenn das, das kann entweder ganz scherch sein, wie die Österreicher sagen, oder so, dass du spielen kannst. Ne?
Genau.
Also ich meine, es geht immer um Kontext, finde ich.
Mhm.
Also das, und Kontext herstellen, das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich.
Also eben, das ist ja dann selbstredend. Auch ich habe jetzt gerade gedacht beim Zuhören, weil wir vorhin über Schöpfung sprachen, das, was ja parallel stattfindet, ist, dass wir aus dem Gespräch ja gerade was erschaffen, wie so eine Assoziationskette. So, und ihr alle, ich tue es euch jetzt mal fremderweise einfach alle, ihr denkt ja alle mit und dadurch sind jetzt sozusagen 5, 6 Assoziationsketten entstanden, wenn wir jetzt sozusagen so High-End-Laser-Dinger oder 50 so machen würden und man könnte das sichtbar machen, da hätten wir ja virtuell so eine Schöpfung schon stehen, durch Aneinanderreihung von Wörtern und unterschiedlichen Klängen in unseren Sätzen. Das ist ja letztlich auch Musik. Und das ist in dem Sinn eigentlich nur jetzt mit diesem Satz eine Zustimmung dessen, was du vorher schon sehr ausführlich beschrieben hast.
Danke.
Ja, aber das ist so, weil man versucht, sehr kompliziert zu machen manchmal, aber es ist eigentlich, es geht ganz vorne ganz einfach los, ne?
Das klingt ja schon fast wieder ein bisschen spirituell eigentlich, bei dem was entstehen kann. Aber das Konzert heute ist ja eigentlich ein bisschen des Ritus befreit. Brauchen wir wieder mehr Heilung in der Kunst und in der Musik und müssen wir Kontexte dafür schaffen, dass das passieren kann?
Du meinst, die Konzerte sind ritual befreit, oder?
Also zumindest des kirchlichen Kontextes befreit.
Ja, ja, klar.
Rituale gibt es natürlich noch weiter, aber.
Mich beschäftigt immer die Frage, also Mahler hat es ja seine Messe genannt. Wenn man jetzt eine richtige Messe aufführt mit Kyrie, Eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei und so weiter, dann frage ich mich immer, kann man das überhaupt spielen, wenn man nicht daran glaubt? Ja?
Und?
Ich finde das problematisch. Aber ich habe verschiedene Musiker, auch also Kirchenmusiker gefragt, die finden das nicht wichtig. Die sagen, wenn das gut aufgeführt ist, dann spielt das keine Rolle. Ich bin mir da nicht so sicher, ja, weil ich sagte ja, Musik hat eine Botschaft und wenn man jetzt ein Credo aufführt und glaubt gar nicht, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll.
Und da kann ich auch nur wieder zustimmen als Ostler. Ich will da gar nicht drauf rumreiten, ist mir überhaupt nicht wichtig, aber ich bin eben komplett unkirchlich groß geworden und bei mir hat das einzige Requiem, was sich eingehakt hat, war Mozart, weil es, aber auch nur über die Töne. Kyrie Eleison, ich habe es überhaupt nicht im Knochen, ich muss jedes Mal nachgucken. Kyrie Eleison, Credo ist ja wie so ein Deo-Stick oder was. Ne? Also es ist so, Entschuldigung, aber so total materialistisch geschädigt. Und deswegen würde ich dir da sofort zustimmen, weil bei mir sozusagen nur noch über die Tonsetzung der heilige Moment einsetzt, aber überhaupt nicht mehr über die Sinnhaftigkeit im direkten Wortsinn sozusagen.
Mhm. Man könnte ja auch andocken, damit, dass man an etwas glaubt.
Na, ich wollte ja eigentlich sagen, dass ich deswegen auch den Maler so toll finde, weil das ist etwas, da kann ich mich drauf, voll drauf einlassen auf diesen Text. Ja. Veni Creator Spiritus, finde ich toll. Hm. Den Heiligen Geist finde ich wirklich super.
Kannst du das noch ausführen?
Ich weiß nicht, er hat vorhin gesagt, so wunderbar, es, wenn es dich trägt. Also ich kenne solche Momente. Ja. Als Dirigent ist mir das ein paar Mal, nicht sehr oft, nicht sehr häufig passiert, dass man irgendwie
bald
das Gefühl
wieder
hat, irgendwie schwebt irgendwie was in der Luft, irgendwie das ist was größer ist als wir. Also ich kenne das im Zusammenhang mit Musik. Und ich glaube aber, wenn man viel drüber redet, passiert es schon mal gar nicht mehr.
Wobei es technische Aspekte hat, ne? Also ich glaube, die liegen jetzt nicht im Bereich von Sprechtechnik oder so, aber du hast gerade gesagt, es kommt darauf an, was man damit macht, was einem der Partner gerade übergibt. Und ich glaube, das ist so ein essentieller Baustein, das heißt, dass man adäquat reagiert auf das, was der andere vorher gemacht hat. Das ist eher eine soziale Technik.
Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war so, dass sozusagen alles sich aus allem ergibt, ohne dass man viel Einfluss nehmen muss. Also dieses S, von dem du gerollt hast, also nicht ich, sondern S. Und dann fällt alles einfach richtig. Ja,
wie kommt man dahin, dass das S rauskommt?
Da muss ja nicht, das Ich erstmal aus dem Weg. Das kann man nicht herbeirufen. Das ist passiert oder es passiert nicht. Aber wenn es passiert, ich weiß, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können danach. Ich habe furchtbar viel Wein getrunken und
welche Musik
war so
war
überwältigend.
Dein letzter Moment, Bruckner? Welche Sinfonie? Oder?
Sechst.
Kannst du beschreiben, also vielleicht kann man es nicht erzwingen, diese Momente, glaube ich auch, aber vielleicht gibt es Faktoren, die das verhindern, wie zum Beispiel Angst, keine Probenzeit.
Recht haben wollen.
Es passiert so selten, dass ich darüber noch nicht nachgedacht habe, aber was es verhindern könnte. Also
das, naja, das Problem, also was ich möchte an die Replik davor von dir anschließen, immer dann, wenn das so, dass irgendein Ego, ich will die ganze Schulddebatte mal rauslassen, also immer wenn es den Move gibt, eines Egos sich sozusagen über dieses S zu stellen, um es jetzt mal so, mit das ja so sehr humpelfreut gerade, dann ist oft, egal wenn, selbst wenn das Ego sozusagen was Krasses, Genialisches hat und sogar in der Lage ist, sich irgendeinem Takt anzuvertrauen, das gilt für beide Richtungen sozusagen, sowohl für Musik als bei uns auch, ist es trotzdem immer, das Ego ist halt nie so groß wie das S. Deswegen habe ich vorhin diesen Raum aufgezeichnet. Also wenn ihr jetzt da Verdi macht, dann bist da du, der sozusagen die Gabe hat, diese Partitur zu deuten, vorzubereiten. Dann ist da Christoph mit seinem ganzen Zauberwesen, wie der auf Musik guckt, wie der mit Schauspiel, mit all dieser Erfahrung auch. Dann hast du die Sänger, dann hast du noch bildende Künstler und auf einmal steht ja sofort ein Raum. Und ich glaube, dass dieser Raum, und ich rede mich auch noch an, ist sozusagen das, was dem S am allernächsten kommen kann.
Ja.
Mhm. Und wir sind eigentlich wie so Walpurgisnacht so oder rituelle Tänze in älteren Kulturen, wo du sagst, jeder hat so irgendwie seinen Dong-Dong. Und das, was, um was es geht, ist aber nicht, dass ich krass toll Dong-Dong spielen kann, sondern das, worum es geht, ist, dass in der Mitte von den vielen, vielen Dong-Dongs auf einmal etwas passiert, was nicht Dong-Dong ist, sondern wow. So. Und das ist ja auch für Egos total schwer. Wir leben ja in einer total egoistischen Gesellschaft und wir müssen über Marktwert nachdenken, wir müssen über Finanzierung nachdenken, wir müssen gucken, wie kriegen wir den Wah-Effekt hin, wenn ich eben nicht 800 Chorsänger habe, sondern nur 200 oder ich kann nur Shakespeare mit 6 Spielern machen, anstatt mit 26, wie es bei Shakespeare steht. Und auf einmal muss ich sozusagen, bin ich nur in materialistischen oder logistischen Aufgaben und der Wah ist auf einmal so groß wie ein Wasserglas. Da passt ja gar keiner drum rum. Na gut, dann ist es jetzt dann doch wieder nur das Wasserglas. Und das muss man dann das Ego einfach wegschmeißen. Weil wir haben, und das finde ich, das ist die große Lehre von Rave und Techno, also gerade von den Pionieren, Ende 80er, Anfang 90er, nachher Marusha und so. Aber dieses, du kannst immer auf den Herzrhythmus zurückgehen. Das habe ich von Tänzern gelernt. Herzrhythmus und Atmen.
Für das Wah kannst du auch helfen zu wissen, warum man das macht, was man macht, oder?
Ich weiß nicht, das Wah ist, ich würde da gar nicht so, ich weiß nicht, machst du dir da viel Gedanken drüber, über das Wah? Oder freust du dich einfach, wenn es passiert?
Also ich freue mich vor allem, wenn es gelingt. Also, und es ist, die Logistik dahinter ist so aufwendig, dass es immer, wenn dieser Moment entsteht, dass du es selber auch mitkriegst, das ist.
Oder um aufzustehen kann es ja auch helfen, das Warum zu kennen.
Morgens meinst du? Mhm. Du brauchst so eine Gewohnheit, oder?
Ja.
Wenn die Kinder wach sind, und dann muss man halt aufstehen, Kaffee machen. Nee, ich weiß nicht, du möchtest das gerne rauskriegen, aber ich glaube, das kann man nicht rauskriegen. Weil, also wenn wir, weißt du, es wäre ja so, wenn man dafür ein Rezept hätte, wäre es ja irgendwie ganz einfach. Ne?
Nein, ich meine nur, warum du das machst, was du machst.
Ja, das ist natürlich immer wichtig, dass man das weiß.
Und? Wir nähern uns.
Ich habe ja gesagt, also mich interessiert die Botschaft in der Musik. Das interessiert mich schon sehr.
Und die suchst du?
Ja, und ich finde einfach, dass wir, ich weiß nicht, wie das in eurem Bereich ist, aber du bist ja im Film, also du machst ja sich auch richtig neue Sachen. Ich bin mal Dirigent geworden, weil mich wahnsinnig geärgert hat, dass immer dieselben Stücke gespielt werden, ja? Land auf, Land ab. Und ich habe gedacht, wenn ich Dirigent bin, kann ich das vielleicht beeinflussen.
Hast du geschafft.
Dass sich das ändert. Und ich mache also ganz, ganz selten, und dann bin ich immer sehr kritisch mit mir, ein Programm, wo nicht was aus dem 20. oder 21. Jahrhundert drin ist. Weil ich finde einfach, die Welt der Musik ist so, gerade im 20. Jahrhundert, so irrsinnig vielseitig und farbenreicher, mehr als im 19. und 18. Jahrhundert, dass ich gar nicht verstehen kann, warum das nicht mehr gemacht wird. Und es braucht einfach Menschen, die daran glauben, sonst kommt das ja auch nicht rüber. Das soll ja auch keine Verpflichtung sein. Aber das macht mir am meisten Spaß.
Mhm. Merkt man. Bei dir? Nee, wirklich. Und du, Charlie?
Das ist eine gar nicht so einfache Frage für mich, weil ich bin groß geworden in dieser Welt, wo alles, was du tust, was du sozusagen individualistisch begreifst, immer dran gebunden war an den gesellschaftlichen Auftrag und an die gesellschaftliche Rolle in der Gesellschaft. Also mit 14 willst du die Zukunft dieses jungen Staates tragen, dann sage, ja, das gelobe ich, ja, das gelobe ich. Musikalischer Ritus haben wir alle so gemacht mit 14, ja, das gelobe ich. So, also richtig voller Enthusiasmus, weil es schon versteinert ritualisiert war 1986. Und bis ich das aus dem Knochen hatte, das hat wirklich, würde ich sagen, bis 2014, 15 gedauert. Also so lange war das so im Unterbewusstsein bei mir drinne, weil wir ja auch gerade über diesen Krieg immer sprechen und was da an Propaganda passiert, das ist so in meinem Körper drin gewesen, dass ich mich selber zum Teil ja auch zum inneren Glück sozusagen immer eher hinten angestellt und gesagt habe, es geht um die Botschaft der Sache. Was ist das Thema von Schiff der Träume? Was ist das Thema von Honka? Was ist das Thema von, oh Gott, Polizei auf 110 Rostock? Warum soll man das machen, außer fürs Fernsehen arbeiten? Warum erzählt man einen Kriminalbullen in Polizisten, Entschuldigung, falls Polizistinnen im Raum sind, warum soll man das erzählen? Das war immer die Kernfrage. Und ich komme jetzt eigentlich erst mit um die 50 bei mir an, dass ich mich auch frage, warum ich das für mich mache. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin letzten Endes, mich macht das total froh, dass ich als Privatperson in diese Situation gekommen bin und mich da auch reinarbeiten wollte, dass ich mich an Texten und an Tönen und an Bildern austoben kann und da auch in so einem Regulat agiere, weil ich ein unruhiges Wesen bin. Und ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wäre ich im sozialen Raum auch gar nicht nur charmant unterwegs. Und das ist sozusagen jetzt mal rein für das Ego Glück. Aber letzten Endes geht es mir schon auch um eine Botschaft. Da treffe ich mich mit Ingo dann doch auf so einer Tangente kurz vor der Hannoveraner Autobahn, weil das ist das, was wir können, im besten Fall, ist eine Sinnstiftung mit diesem Wah oder wie auch immer man es nennen will, erzeugen, wo jeder von euch und ihnen dann sagt, naja, das ist überhaupt nicht meins, also ich bleibe hier in meiner Setzung, oder aber herzlichen Dank, nehme ich mit nach Hause, lege ich mir auf den Tisch und gucke ich mir morgen früh nochmal nüchtern an. Und dann sind wir schon einen Schritt weiter. So. Also ich rede mich da richtig ran, weil ich das ehrlich gesagt, ich lese den Maler und denke, Alter, hast du ein krasses Leben gehabt, aber die Musik ist geil. So. Also das ist heftig, mit diese Krankheit, immer an der Angina lang, immer an der Angina lang, immer am Herzschmerz, Tabletten rein, der Arzt geht zu der einmal, irgendwie mal gucken, dass er nicht schreibt im Sommer. Gustl schreibt, ja, hast du es gehört? Also immer diese Unruhe und letzten Endes ist das aber die Erfüllung, die Ausgeglichenheit und das ist wie so ein Riechen in was rein, was Da habe ich eine schöne hässliche Anekdote.
Gerne.
Super dazu. Ich war in Galway in den 90ern, Irland, Westküste. Ich kam von den Aran-Inseln und ich wollte mir so einen Aran Wool Pulli kaufen. Und dann kam ich an so einem Wollladen vorbei. Da lagen genau die, die ich haben wollte. Also der Drang im Körper war, ich will diesen Pulli. Und zwar in so weiß. Und mach die Tür auf und ich stand in einem Gestank. Das habe ich in keinem Stell der Mecklenburger Schweinezuchten gerochen. Es war ein heftiger Gestank. Und ich so, boah, nein. Wumm. Und da lagen auch nur 4 Pullis und sonst war keine Verkaufskraft nicht zu sehen. Was ist hier los? Bin ich ins Zentrum, Uni, ach hier, Sightseeing. Aber was war denn das für ein Gestank? Ingo, oh, ich glaube, ich muss noch mal zu dem Laden hin. Also wieder zu dem Laden hin, wieder die Tür. Boah, na, was ist das? Toller, also irgendwie auch interessanter Gestank. So rein. Auf einmal ging hinterm Verkaufsriesen, kam zwei riesige schwarze Hunde aus. Und die rochen, also offenbar wurden die nicht rausgelassen. Das war, und dann diese Aran Wool Pullis, diese wirklich von den Schäfern, die haben ja diesen ganz starken Schafsgeruch. So, das ist ja wie so eine Seife um die rum. So. Und dann kam eine wirklich sehr alte, korpulente Dame mit sehr wenig Zähnen im Mund. Und dann habe ich gesagt, ich will diesen Pulli. Und dann habe ich mir den gekauft, in diesem Gestank, habe den in die Tasche getan. Und dieser Gestank begleitete mich über Monate noch. Aber dieser Drang, diesen Pulli und diesen Gestank zu verstehen, das ist das, warum ich Schauspieler bin. Gut.
Das war des Pudels Kern. Und wir sind David Maria Gramse und Elisa Erkelenz. Und zu Gast waren heute Charlie Hübner und Ingo Metzmacher.
Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein, bald hab ich ein Schätzel, bald bin ich allein. Was hilft mir das Grasen, wenn Zichel nicht schneit? Was hilft mir ein Schätzel, wenn's bei mir nicht bleibt?
Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Festspielhaus Baden-Baden, die Kunstfestspiele Herrenhausen, das Beethovenfest Bonn, BASF-Konzerte, das Musikkollegium Winterthur und das Bruckner Jubiläum 2024. Co-Produktionspartner ist WDR 3, das Kulturradio.
Wir danken auch der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Mehr Infos zum Pudel, eine Playlist und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.